Christian.
Clara.
Was macht eine Energieagentur?
Ich habe gewusst, dass du die Frage stellst.
Wie gesagt, die typischen Fragen, die wir uns stellen.
Informieren, beraten? Ich weiß es ganz ehrlich nicht.
Ja, ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Also in diesem Fall sprechen wir von der DENA, der Deutschen Energieagentur. Die gibt es seit 2000 und es ist ein Unternehmen, das aber dem Bund gehört. Rund 700 Menschen arbeiten da in Berlin.
Klingt ganz schön groß.
Und in Halle. Und die beraten bei der Energie- und Klimapolitik, erarbeiten Strategien, probieren die mit anderen Unternehmen aus, vernetzen sich international. Also gibt es ganz gut was zu tun.
Das, was ich mitbekommen habe, ist, dass Sepp Müller, der stellvertretende Fraktionschef der Union, letztens mal gefordert hat, können wir uns die eigentlich nicht sparen, können wir sie nicht abschaffen. Man muss ja sehen, wo man Geld spart aktuell. Und er hat wahrscheinlich von der DENA genauso viel Ahnung wie ich.
In der Spardebatte war das auf jeden Fall ein Thema. Da will ja der Bund auch sozusagen bei sich selbst sparen. Aber ich denke, unser heutiger Gast hat auf jeden Fall etwas dagegen. Corinna Enders ist seit Oktober 2023 die Geschäftsführerin der DENA. Davor war sie selbst auch in einem Ministerium tätig, im Umweltministerium. Und sie war beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Herzlich willkommen im Klimalabor,
Corinna Enders. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Auch von mir herzlich willkommen. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Frau Enders, was macht denn die DENA eigentlich genau?
Also es sind tatsächlich sehr vielfältige Aufgaben. Sie haben ja auch schon einige gesagt. Ich glaube, so der große Rahmen beschreibt es ganz gut. Wir haben einen Gesellschaftszweck und der sagt, wir unterstützen die Bundesregierung bei ihren energie- und klimapolitischen Zielen.
Ein Unternehmen mit Gesellschaftszweck.
Genau. Wir haben einen Gesellschaftsvertrag, wir sind ein Bundesunternehmen und da ist eben ein Zweck, der uns vorgibt, in welchem Rahmen wir handeln dürfen.
Und welcher Rahmen ist das?
Die Unterstützung der Bundesregierung bei den energie- und klimapolitischen Zielen.
Das heißt dann konkret, wie verbringen Sie und Ihre rund 700 Menschen, die bei Ihnen arbeiten, Ihre Zeit?
Also das ist eben, wie gesagt, der große Rahmen, aber bedeutet natürlich, dass wir in allen Themen der Energiewende tätig sind und damit eben die Bundesregierung unterstützen bei diesen Zielen. Wir haben große Expertise mit den 700 Mitarbeitern und wenn es dann um die konkreten Tätigkeiten geht, dann haben wir einzelne Projekte. Wir haben derzeit rund 100 Projekte, die wir von der Bundesregierung oder für die wir beauftragt werden von der Bundesregierung. Und die sind dann eben auch sehr, sehr vielfältig und unterschiedlich. Kann ich ein paar Beispiele am besten nennen, sonst wird es irgendwie nicht konkreter. Zum Beispiel gibt es oft Vorhaben, bei denen die Bundesregierung Interesse daran hat, viele Stakeholder-Meinungen einzusammeln. Da fungieren wir dann als Geschäftsstelle, wir organisieren diese Stakeholder-Beteiligung, wir sammeln die einzelnen Meinungen ein, zum Beispiel bei Carbon Management, wo es dann darum geht, wie sieht eigentlich die Zukunft von CO2-Abspeicherung und Transport und sowas aus. Das ist was, wo wir sehr nah im Auftrag der Bundesregierung arbeiten, aber wir haben auch Projekte, die sehr viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende. Das ist in Halle angesiedelt und dort unterstützen wir die Kommunen bei ihrer kommunalen Wärmeplanung. Ganz konkret mit Webinaren, mit Unterstützung in schriftlicher Hinsicht, aber natürlich auch telefonisch und ganz vielfältig.
Das kommt heißt ja irgendwie eigentlich bekannt vor von Bertelsmann.
Ich hätte jetzt gesagt, das, was eine klassische Beratung auch tut, wenn sie in Unternehmen reingeht und versucht, gewisse Dinge umzusetzen oder zu beschleunigen.
Genau, wir stehen einfach zur Verfügung, wir sind Ansprechpartner, wir versuchen auch natürlich dann Kommunen miteinander zu verbinden. Wir haben 10.900 oder 700 Kommunen in Deutschland, das heißt sehr, sehr vielfältig. Und jede Kommune steht vor der Herausforderung, wie mache ich eigentlich die kommunale Wärmeplanung?
Und dann ist die Empfehlung immer, ruf doch mal bei der DENA an.
Genau, da ist die Empfehlung, ruft doch einfach mal bei uns an und erkundigt euch. Und dann natürlich haben wir große Konferenzen oder eben zu ganz speziellen Themen, Webinare und Guidelines, die wir erarbeiten. Und so funktioniert dann ein Projekt.
Und können Sie sich erklären, warum jemand wie Sepp Müller, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, also schon eine wichtige Person, auch in der Unionsfraktion?
Ich glaube, der auch aus Sachsen-Anhalt kommt, oder?
Ja.
Und dann Arbeitsplätze und Steuereinnahmen verlieren würde.
Das stimmt, das kommt auch noch dazu. Aber erstmal so ganz generell ist es ja schon so, dass die Politik im Moment nach Möglichkeiten sucht, einzusparen. Gerade aktuelle Steuerschätzung zeigt wieder, dass weniger Geld da ist, als man eigentlich so sich erhofft hatte. Das heißt, wie kommt er auf die Idee, dass an dieser Stelle Sparpotenzial sein könnte?
Also die erste Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, wie kommt jemand aus Sachsen-Anhalt in einem Wahljahr direkt dazu zu fordern, dass 70 Arbeitsplätze in Halle kurz mal abgeschafft werden. Aber das müsste ich wahrscheinlich Sepp Müller mal selber fragen. Dass wir schauen müssen, wie wir die Kosten senken, ist vollkommen klar. Der Staat kann nicht alles subventionieren, was wir jetzt derzeit machen müssen. Trotzdem muss man im Falle der Dena auch sagen, dass wir jetzt nicht unmittelbar im Haushalt, wofür Sepp Müller als Bundestagsabgeordneter ja auch zuständig ist, mit einem Titel stehen, sondern die Ministerien haben Gelder. Und wenn die Ministerien der Auffassung sind, dass in bestimmten Bereichen ein Projekt die Umsetzung oder andere Vorhaben unterstützen würde, dann macht sie eine Vergabe. Insofern ist es jetzt gar nicht so leicht, wie das in der Vorstellung von Sepp Müller klingt, uns einfach abzuschaffen. Das Zweite, was ja auch noch im Raum stand, war, dass gesagt wurde von Sepp Müller, die Ministerien hätten diese ganze Expertise. Und das wage ich nun.
Genau, da gibt es keine Expertise, glaube ich. Das ist der Eindruck, den Katharina Reiche jedenfalls immer vermittelt.
Also das Wirtschaftsministerium, gerade die Mitarbeitenden, da muss ich widersprechen, haben eine sehr, sehr große Expertise. Aber es ist eine andere Expertise, weil das, was die Dena macht, sind ja gerade keine ministeriellen Aufgaben. Wie gesagt, wir erarbeiten Guidelines, um die Kommunen dabei zu unterstützen, wie sie wirklich im Klein-Klein so eine kommunale Wärmeplanung angehen, wie ich es gerade erzählt habe. Dazu ist das Ministerium einfach nicht da. Das ist nicht die Aufgabe.
Da geht es dann tatsächlich auch so um Fragen, wo könnte das Rohr langlaufen oder welche Größe muss die Wärmepumpe vielleicht haben? Oder?
Nicht um so ganz konkrete Sachen in der Umsetzung, sondern jetzt erstmal in der Planung, wie geht man das überhaupt an? Wer sind die einzelnen Akteure, die man beteiligen muss? Wo sind überhaupt die Daten? Wo bekommt man die Daten her, um zu schauen, wo ein großer Verbrauch ist? Wie funktioniert das ganze System? Wen muss man von außen noch beteiligen? Wo kann man Hilfe bekommen? Wer sind Dienstleister, die dann, wir haben so ein Dienstleistungsverzeichnis, wer diese Planung dann mit unterstützt, weil viele Kommunen stehen einfach wirklich da vor einer riesigen Aufgabe, haben keine finanziellen und personellen Ressourcen.
Und das ist auch immer interessant zu beobachten, wenn eben aus dem Bund heraus Dinge beschlossen werden. Wir haben gerade eine Recherche dazu gemacht, wie eigentlich die Verstöße gegen die 12-Uhr-Regel geahndet werden sollen. Und dann fragt man mal nach bei den Ländern, das sollen die Länder machen. Und dann sagen die, ja, wir müssen gerade noch gucken, wer das eigentlich machen kann und so weiter. Und ich glaube, in dem Bereich sind Sie jetzt nicht tätig, aber es sind solche Fragen in anderen, vor allem in den energiepolitischen Fragen, die Sie dann umsetzen, sozusagen, dass Sie überlegen, wer sind ja die richtigen Ansprechpartner.
Genau, also die große Funktion von der Dena oder so wie wir uns auch sehen, ist, dass wir eine Mittlerfunktion haben. Wir sind eben ganz, ganz nah an der Praxis. Wir haben ein großes Netzwerk. Ich hatte jetzt die Kommunen erwähnt, aber wir arbeiten natürlich auch mit Unternehmen. Wir arbeiten mit der Wissenschaft zusammen. Wir arbeiten mit den Energieberatern zusammen, die wirklich vor Ort jeden Tag die Energiewende umsetzen und sind aber natürlich auch nah dran an der Politik im Rahmen unserer Aufträge und weil wir dem Bund gehören. Und das ist einfach eine ganz zentrale Funktion. Nicht alles kann top-down aus Berlin runterregiert werden, sondern es braucht eben gerade diese Scharnierfunktion, um eben auch das Ohr an der Praxis zu haben und das weiterzugeben.
Wie würden Sie denn die Qualität der Daten und vielleicht auch der Prozesse auf kommunaler Ebene bei solchen Themen beschreiben? Weil das, was uns häufig wieder gespiegelt wird. Ich glaube, das ist bekannt, Deutschland ist bei der Digitalisierung jetzt nicht unbedingt ein Vorreiter, aber dass es wahnsinnig schwer ist, Daten zu finden, Daten überhaupt zu sammeln, Daten auszuwerten. Funktioniert das überhaupt in Deutschland?
Da sind wir mit Sicherheit sehr weit hinterher. Also es gibt erstaunlich wenig Daten. Also es gibt jetzt im Gebäudebereich haben natürlich Schornsteinfeger oft Daten oder auch Handwerker. Aber es ist einfach nicht gesammelt und es wird nicht gezielt zusammengeführt. Da gibt es jetzt dann schon bald auch europäische Vorschriften, die das jetzt fördern und die eben auch umgesetzt werden. Aber das ist in vielen Bereichen ein ganz, ganz großes Problem, weil eigentlich nur, wenn man eine gesicherte Datengrundlage hat, kann man ja auch schauen, wenn wir jetzt im Gebäudesektor sind, wie sieht denn da eigentlich der ganz konkrete Verbrauch aus? Muss dieses Haus noch gedämmt werden, um eben den Bedarf zu senken, oder was ist konkret erforderlich?
Weil es ein Wort ist, das mir jedenfalls in den letzten Monaten häufiger mal zu Ohren kommt, auch im Bereich der Stromversorgung und des Netzbetriebs. Sind wir bei Dingen wie der Wärmeplanung im Blindflug unterwegs oder kommen wir dann doch irgendwie an die Daten ran und können sie auswerten und die richtigen Entscheidungen treffen?
Also wir sind nicht im Blindflug unterwegs. Trotzdem gibt es große Herausforderungen. Mhm. Also wir sehen jetzt gerade, Ende Juni läuft die erste Frist für die großen Kommunen, und die haben es auch sehr, sehr gut geschafft, die Wärmeplanung jetzt quasi zu vollenden. Das heißt, das ist schon möglich, aber es erfordert eben viel Aufwand und viel Zusammentragen von einzelnen Stellen. Ich glaube, bei den kleineren Kommunen ist dann eher auch nochmal die größere Herausforderung, finanzielle und personelle Ressourcen dafür bereitzustellen. Also weil es einfach schon auch ein spezielles Wissen braucht. Aber die haben noch ein bisschen länger Zeit.
Wenn man jetzt noch mal einmal draufschaut auf Ihre Aufgabe im Allgemeinen, Sie nehmen sich ja auch wirklich vor, eine klimaneutrale Gesellschaft zu fördern oder den Weg dorthin zu unterstützen. Ist da auch ein Verdacht mit drin, dass das eben politisch gerade gar nicht so gewollt ist?
Also vollkommen klar ist, dass wir ein Klimaschutzgesetz haben. Da ist die Zielvorgabe 2045 Klimaneutralität festgelegt. Wir haben völkerrechtliche Verpflichtungen mit dem Paris-Abkommen und wir haben europarechtliche Verpflichtungen und wir haben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das bestätigt hat. Wir haben ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, die gesagt haben, die Maßnahmen reichen nicht aus. Also insofern ist das für mich keine Frage, sondern das ist einfach der Weg, auf den wir den wir schon beschritten haben und den wir einfach noch weiter vorangehen müssen.
Und Sie würden auch nicht sagen, dass das schwieriger geworden ist durch die neue Regierung?
Also schwieriger nicht. Wir sind einfach in einer total komplexen Situation. Klar gibt es andere Schwerpunkte mit der jetzigen Regierung, oder es gibt vielleicht auch teilweise, wird ein bisschen ein anderer Weg eingeschlagen. Aber jetzt, wenn man sich anschaut, wir haben ein Zielbild 2045, dann ist es durchaus auch, glaube ich, angebracht, dass man Dinge auch nochmal hinterfragt und sich anschaut, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder ob es neue Technologien gibt. Es gab zu Beginn jetzt dieser Legislatur vom Wirtschaftsministerium ja das Energiemonitoring, und ich glaube, das war sehr, sehr gut, dass einfach nochmal eine Bestandsaufnahme gemacht wurde, verschiedene Sachen zusammengetragen wurde, um irgendwie zu schauen, wo können wir vielleicht ein bisschen anders abbiegen. Aber das Ziel, das gemeinsame Ziel der Bundesregierung, Klimaneutralität 45, haben hoffentlich alle noch fest
im Blick. Immer ein Problem, das man auch häufiger hört, dass dann das Bundeswirtschaftsministerium als Auftraggeber dieses Monitorings selbst die Ergebnisse anscheinend nicht ganz so ernst genommen hat, sondern andere Schlüsse gezogen hat, als dort empfohlen wurden.
Das ist tatsächlich so, dass die 10 Punkte, die dann vom Wirtschaftsministerium daraus gezogen wurden, nicht in allen Sachen übereinstimmen mit dem Monitoring. Und da finde ich, auch das ist das Recht eines Ministeriums. Das muss man jetzt nicht unbedingt kritisieren. Aber da hätte ich mir gerne mehr Transparenz gewünscht, warum diese Abweichungen von dem Monitoring entstanden sind.
Und
da sind die, haben wir nicht bekommen. Das heißt, das muss man jetzt so hinnehmen, dass da andere Schlüsse gefolgert wurden.
Jetzt haben Sie so gesagt, okay, es ist vielleicht auch richtig, den Weg zu korrigieren oder nochmal genau drauf zu schauen. Was würden Sie denn sagen, wo stehen wir im Moment bei dem Ziel der Energiewende, der klimaneutralen Energieversorgung in Deutschland?
Zunächst mal sind wir wirklich mittendrin. Also wir haben auch schon sehr, sehr viel erreicht und sind, glaube ich, auch in manchen Teilen weiter, als wir uns vor 15 Jahren das jemals hätten vorstellen können. Man muss sich sehr genau einzelne Bereiche anschauen. Also die Energiewende ist ja unglaublich komplex, unglaublich viele Sektoren, die zusammenspielen. Wenn wir jetzt so den Bereich Strom betrachten, da sind wir eben tatsächlich schon recht weit gekommen. Wir haben ja jetzt knapp 60% Erneuerbare im letzten Jahr gehabt. Wir haben Ziel 2030 mit 80%, an dem wird festgehalten und das kann gut erreicht werden. Netzausbau hinkt natürlich noch ein bisschen hinterher, ist aber verfünffacht im Vergleich zu 21, wenn man sich die Genehmigung anschaut. Das heißt, da ist wirklich auch schon viel passiert. Wir haben aber auch, ich hatte jetzt vorhin die kommunale Wärmeplanung angesprochen, natürlich den großen Bereich des Gebäudesektors, wo einfach die Ziele Jahr für Jahr verfehlt werden und wo einfach noch mehr getan werden muss.
Da soll jetzt auch nochmal was getan werden. Allerdings geht das aus Sicht vieler Klimaschützer eher in die falsche Richtung. Also aus dem Gebäudeenergiegesetz wird jetzt das Gebäudemodernisierungsgesetz. Ich muss selber immer nochmal nachdenken. Man kann auch Heizungsgesetz sagen, aber.
Ich glaube nicht mehr. Das wurde abgeschafft.
Genau, das gibt es ja jetzt nicht mehr.
Das Wort steht aber auch vorher nie. Das Wort steht auf dem Index.
Genau. Insofern auch da wieder, glauben Sie, dass die Entwicklung, das neue Gebäudemodernisierungsgesetz helfen kann bei der Frage, können wir eigentlich in Zukunft uns darauf verlassen, dass klimaneutral geheizt wird in Deutschland? Was ja, Sie haben es vorhin einmal aufgezählt, wie viele Gerichtsurteile es gibt, dass das auch nötig sein wird.
Also wir haben als DENA immer die 65%-Regelung auch befürwortet und die für gut gehalten. Jetzt ist die weggefallen. Ich sehe es jetzt auch als Aufgabe von uns, konstruktiv eben den Prozess der Umsetzung dann zu begleiten. Es gibt viele Dinge oder auch noch einige Fragen, viele Fragen, die auch offen sind. Das Gesetz ist ja auch noch nicht ganz in Kraft getreten. Wichtig ist als erstes, dass wir jetzt tatsächlich ein Gesetz haben. Wir haben gerade mit der Branche so viel zu tun, die von dem Gesetz abhängen, von den Vorschriften, die da drin sind. Die sagen, diese fehlende Planbarkeit und diese fehlende Verlässlichkeit führt einfach zu einem totalen Stopp von allem. Das heißt, das ist schon mal auf der positiven Seite, dass es das jetzt gibt. Die Förderung bleibt aufrechterhalten, das ist positiv. Dann soziale Ausgleich, der jetzt auch noch weiter ausgehandelt wird, das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist.
Da meinen Sie zwischen Mietern und Vermietern?
Genau, genau. Und das führt dann, denke ich, schon auch dazu, dass energiepolitisch richtige Entscheidungen getroffen werden. Diese beschworene Freiheit der Entscheidung, die es jetzt gibt, das war ja ganz, ganz wichtig für die Unionsfraktion, führt jetzt eben auch zu einem größeren Maß an Verantwortung für die Eigentümerinnen und Eigentümer. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der dann auch für uns als DENA wieder sehr, sehr wichtig wird, wie wir in der Umsetzung unterstützen. Also Energieberatung wird einfach extrem wichtig, die aufzeigt, wie sind denn Kostenentwicklungen? Es geht nicht nur um die Investitionsentscheidung, welche neue Heizung jetzt das Beste ist, sondern wie entwickeln sich denn die Preise? Wie ist denn die Verfügbarkeit von Biomethan, wenn man sich jetzt die Biotreppe anschaut? Das wird, glaube ich, ganz zentral.
Sie stehen ja durch die kommunale Wärmeplanung schon in Kontakt mit den Kommunen. Sie haben uns vor der Aufzeichnung erzählt, dass Sie beim, sagen Sie es nochmal bitte, Jahrestag der Energieberater waren.
Ja, genau, GEH
waren. Haben Sie da schon Rückmeldungen bekommen, wie dort das Gebäude, jetzt muss ich auch überlegen, Gebäudemodernisierungsgesetz mit der Wahlfreiheit aufgenommen wurde? Findet man das gut? Findet man das schlecht? Wird das einfach schulterzuckend hingenommen?
Also da ist natürlich schon, so wie ich auch eingangs gesagt habe, ganz stark der Wunsch, dass es jetzt Planbarkeit und Verlässlichkeit gibt. Bei dem Kongress waren jetzt auch viele Heizungsanlagenbauer, die sich natürlich freuen, weil es jetzt endlich wieder losgeht. Energieberater selber haben natürlich die Energieeffizienz und die Sanierung im Blick. Die müssen jetzt eben wesentlich
das ausbaden, was genau, da politisch angeordnet
müssen jetzt
angeordnet
einfach
wurde.
Sehr genau und gut beraten. Auch da gibt es nochmal geänderte Vorschriften ja vielleicht, wie die Förderung ausgestaltet ist. Das sind dann dort die großen Herausforderungen. Das, was ich aber gespürt habe, ist, dass alle voll und ganz hinter der Energiewende stehen. Und es ist auch wirklich nicht zu unterschätzen, was für einen wertvollen Beitrag eben gerade diese Energieexperten leisten. Wir haben als DENA übrigens auch als einer der Projekte die Energieeffizienzexpertenliste, bei der wir sich eben Energieberater...
Energieeffizienzexpertenliste.
Können sich Energieberater...
EEEL.
EEE-Liste.
Sehr schön.
Die EEE-Liste, bei dem wir Energieberater dann listen und eben sicherstellen, dass sie eine gewisse, also dass sie eine Qualität haben, ist so ein Qualitätssiegel. Als ich angefangen habe bei der DINA vor 2,5 Jahren, hatten wir 15.000, knapp 15.000 in dieser Liste. Und jetzt haben wir 25.000. Oh Gott. Das heißt, in 2,5 Jahren...
Da entstehen Jobs, würde ich sagen.
Genau. Genau, weil eben der Bedarf so groß ist. Was aber auch zeigt, auch Verbraucher, Bürgerinnen und Bürger machen sich eben selbst auf den Weg für ihre eigene Energiewende. Ja. Und ich glaube, das ist das, was man auch echt nicht genug positiv auch hervorheben kann.
Hm. Und ist das aus Ihrer Sicht wirklich so positiv, wie Sie es jetzt darstellen? Oder haben Sie doch Sorge, dass aus dieser Verantwortung dann am Ende eben auch eine Ungerechtigkeit wird, weil nicht alle, es sind ja auch zeitliche Ressourcen, die man irgendwie braucht, um sich ausgiebig zu informieren, um dann zu überlegen, wie möchte ich meine Wärme in 10 Jahren eigentlich noch bekommen?
Also Energieberatung gab es ja schon immer. Trotzdem, ich bin auch ein Freund des Ordnungsrechts. Also ich glaube, auch das schafft manchmal Klarheit. Das gibt es jetzt nun nicht mehr. Insofern muss man eben schauen, wie man das auffangen kann.
Also da kann es doch passieren, dass Leute sich jetzt doch nochmal eine Gasheizung einbauen, weil sie nicht gut informiert sind.
Das kann definitiv passieren. Also das ist, glaube ich, schon was, wo wir mit allen anderen Akteuren wirklich auch dafür arbeiten müssen, dass das eben nicht passiert. Wir arbeiten ja viel auch mit Multiplikatoren zusammen. Auch es gibt ja viele Landesenergieagenturen, regionale Agenturen. Und ich glaube, für alle kommen da einfach auch eine Aufgabe zu.
Und was glauben Sie, heißt das für eben dann wiederum die Ziele, Klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesregierung oder der Bundesrepublik Deutschland? Denn am Ende wird man das ja politisch wahrscheinlich nicht aushalten, dann zu sagen, Pech gehabt, diesen Menschen.
Also ich setze jetzt erstmal darauf, dass einfach vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Und auch wenn jetzt die Wärmepumpe immer so verteufelt wurde in den letzten Jahren, auch da sehen wir an dem Absatz, dass die Wärmepumpe wieder steigt und dass die Eigentümerinnen und Eigentümer eigentlich selbst auch ganz gute Entscheidungen treffen. Insofern ist jetzt diese Freiheit, die alle haben, hoffe ich mal, dass jetzt eben auch die es trotzdem dazu führt, dass sich eben für eine Heizung basierend auf erneuerbaren Energien entschieden wird.
Der größere Hebel ist aber die kommunale Wärmeplanung, oder denke ich falsch? Also es wird ja immer über Eigenheimbesitzer sehr viel gesprochen, aber also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es in Deutschland gibt, aber wir haben ja auch Städte wie Berlin hier, also wir können uns ja keine Wärmepumpe, die Frage stellt sich uns ja nicht, sondern wir sind abhängig von Fernwärme oder von dem, was unsere Vermieter tun.
Genau, also die kommunale Wärmeplanung ist erstmal so ein bisschen ein strategisches Instrument, und selbstverständlich kann die kommunale Wärmeplanung dann in den Gebieten, in denen eben Fernwärme existiert, dafür Sorge tragen oder in der Umsetzung dann, dass diese dekarbonisiert wird oder dass die Fernwärme weiter ausgebaut wird. In den dezentralen Gebieten, also wo eine dezentrale Wärmeversorgung ist, was ja natürlich ein Großteil der Kommunen der Fall ist, gerade in ländlichen Gebieten, liegt es immer in den Hand der Eigentümerinnen und Eigentümer.
Dann schauen wir nochmal auf einen anderen Bereich, Entschuldigung, und zwar Wirtschaft. Wirtschaft transformieren, das steht bei Ihnen auch mit auf dem Zettel oder auf der Agenda. Und da ist ja im Moment auch der starke Eindruck, dass man sagt, naja gut, das mit der Energiewende geht uns zu schnell, wir kommen nicht hinterher. Also das ist jedenfalls das Narrativ, was insbesondere auch vom Wirtschaftsministerium mehr verbreitet wird, dass man da jetzt aufpassen muss, dass man die Unternehmen nicht verliert. Was ist Ihr Eindruck aus der Praxis, wenn Sie sagen, auch da beraten Sie?
Auch unterschiedlich natürlich. Also ja, die Situation Wirtschaftsstandort Deutschland ist, wie sie ist gerade. Das ist ja jetzt kein Anlass zum Jubeln. Ich bin überzeugt davon, dass das jetzt nicht unmittelbar alles nur auf Klimaschutz zurückzuführen ist, sondern es sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Bürokratie und Zölle und Fachkräftemangel und jetzt natürlich auch die Energiekrise. Wobei man da sagen muss, ich finde, die einzige Schlussfolgerung, die man jetzt aus dieser aktuellen Krise und auch aus der vorherigen ziehen sollte, ist ja, wir brauchen mehr Erneuerbare. Mhm. Wir müssen die Energiewende eigentlich beschleunigen, um uns unabhängiger von den Fossilen zu machen.
Wird das, schwer mit Tankrabatt.
Genau, aber das ist, müsste ja eigentlich die politische Folgerung oder auch von jeder Einzelperson sein.
Ansonsten, ist das denn die Folgerung, lassen Sie uns gerne kurz bei dem Punkt bleiben, ist das denn die Folgerung, die auch die Unternehmen, die sie beraten haben oder machen, weil wenn man sich so umhört, dann gibt es ja auch immer wieder die Aussagen, na gut, umso wichtiger, dass wir heimisches Gas fördern, dass wir unsere Lieferketten diversifizieren, was fossile Energien angeht, dass wir vielleicht zurück in die Atomkraft gehen. Also nicht alle, glaube ich, sind sich so einig und sagen, ja gut, jetzt wirklich die Erneuerbaren.
Also diversifizieren ist auf jeden Fall was wir benötigen, weil wir werden ja jetzt nicht von heute auf morgen nur Erneuerbare haben. Dazu ist ja auch unser System noch gar nicht, besteht noch gar nicht, um das auszuhalten. Trotzdem sehen wir in wahnsinnig vielen Bereichen, gerade bei den unterschiedlichen, wir haben zwei Awards, die wir betreuen als DENA, wie sehr sich die Unternehmen eigentlich auch aufmachen, kreative Ideen und Technologien zu entwickeln, um eben klimaneutral zu werden. Also das ist zum einen eine riesige Green Tech Startup-Szene. Ein Drittel der ganzen Startups kümmert sich genau gerade um solche Ideen. Da geht es dann viel mehr darum, warum setzen wir oder auch die Politik nicht mehr da drauf? Wie schaffen wir das, die dann wirklich irgendwie zu fördern und auch zu skalieren? Die Innovationen, die wir hier haben, dann auch tatsächlich hier zu behalten, aber auch KMUs haben sehr, sehr viele großartige Ideen, wie man mit KI eine verbesserte Kreislaufwirtschaft macht.
Kleine und mittlere Unternehmen,
ne? Genau, ja. Kleine und mittlere Unternehmen. Insofern, das ist auch so ein bisschen das diverse Bild, was ich eingangs gemeint habe. Natürlich sehen wir, dass gerade energieintensive Industrien jetzt gerade wirklich auch einfach große, ja, vor großen Herausforderungen stehen. Wir sehen aber auch das ganze Potenzial, was wir haben, was eben in dieser Transformation steht. Und Deutschland ist zum Beispiel immer noch das Land mit den zweithöchsten Patentanmeldungen. Also das.
Und da finden auch viele in diesem Bereich statt?
Auch viele in diesem Bereich, aber jetzt gerade, also wie ich gesagt habe, bei den Startups, ein Drittel kümmern sich, sind im Greentech-Bereich. Das sind doch eigentlich großartige Zahlen. Da müsste man, glaube ich, viel mehr nochmal hinschauen und das Potenzial heben.
Und das alles unterstützen, indem man zum Beispiel die Stromsteuer senkt. Weil das ist, glaube ich, so ein Punkt, in dem sich eigentlich alle einig sind, aber das scheitert dann häufig doch wieder am Geld.
Es scheitert dann am Geld und am politischen Willen letztendlich. Also.
Aber es wäre schon Stromsteuer senken, wäre schon eine sinnvolle Maßnahme,
weil genau, sie auf jeden Fall war ja auch versprochen und war, glaube ich, auch der erste Aufreger, was eben die Koalition nicht eingehalten hat.
Man hat es schon wieder vergessen.
Ja, genau. Das war, glaube ich, das allererste gleich einen Monat später.
Ja.
Jetzt haben Sie es vorhin einmal selbst gesagt, dass es eben natürlich eine Nähe zur Politik gibt von der DENA, weil das der größte oder wichtigste Auftraggeber ist. Wie geht man dann damit um? Einerseits eben, man braucht sie als Auftraggeber. Andererseits muss man ja auch das kritisieren, was gemacht wird oder soll auch beraten, korrigieren. Wie finden Sie da die Balance?
Unterschiedlich. Also es gibt auch teilweise Projekte, in denen wir so eng auch mit dem Ministerium zusammenarbeiten, wo es vollkommen klar ist, dass wir dann nicht die Ergebnisse von einzelnen Sachen nach außen tragen, sondern dann ist es der direkte Austausch. Beispiel auch Gesetzgebungsverfahren. Wir kommentieren die meistens nicht öffentlich im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörungen, aber wir werden stehen oft direkt im Austausch mit den Ministerien und geben da Kommentare hin. Also die Frage für uns als DENA ist immer, wie sind wir am wirksamsten? Sind wir am wirksamsten, indem wir Dinge öffentlich nach außen tragen oder indem wir es eben im direkten Kontakt mit dem Ministerium machen? Wir haben auch Projekte, an denen das Ministerium nicht beteiligt ist, bei denen wir natürlich ganz normal mit anderen Stakeholdern Studien erarbeiten, die Ergebnisse veröffentlichen. Aber auch bei Projekten wie zum Beispiel kommunale Wärmeplanung können wir natürlich unsere Erkenntnisse, die wir in dem Kontakt mit den Kommunen haben, erheben und dann auch veröffentlichen. Also es ist so von allem etwas.
Was würden Sie sagen, sind die ein, zwei wichtigsten Dinge, energiepolitischen Fragen, die jetzt in diesem Jahr anstehen?
Digitalisierung voranbringen, weil wir müssen flexibler werden im gesamten System.
Hat man wieder gesehen am 1. Mai-Wochenende.
Genau. Das ist wirklich die Kernfrage.
Kurzer Einschub nur. Also erstes Mal Wochenende gab es so viel Solarstrom negativ im Netz und auch Wind war, glaube ich, beides da, sodass die Strompreise auf bis zu minus 800.
Das sind
800.
Immer, Pfingstwochenende ist auch immer das klassische Wochenende, weil da viel Sonne und viel Wind und eben Feiertag
ist. Ich weiß nicht, ob die Rechnung stimmt. Ich habe vorhin noch einen kurzen Artikel gelesen, dass Privathaushalte mit Smart Meter und Speicher am 1. Mai 30 bis 40 Euro verdient haben, wenn sie ihren Speicher aufladen konnten, als das minus 50 Cent pro Kilowattstunde waren. Ja. Das sind schon, also es ist Wahnsinn.
Genau, und das, diese Flexibilitäten, die dann das System entlasten, muss es eben viel, viel mehr geben. Also das ist, glaube ich, eine der Kernaufgaben, das jetzt wirklich nochmal anzustoßen. Ansonsten, es gibt wirklich viele Baustellen. Auch jetzt fällt mir noch auch die steuerbaren Kapazitäten ein, also die Ausschreibungen, die jetzt unbedingt kommen müssen, weil wir werden nach wie vor Zeiten haben, in denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.
Das sind die 12 Gigawatt Gaskraftwerke, die
jetzt ausgeschrieben werden müssen. Und wir sehen ja auch im Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur, dass wir so 35 GW dann benötigen, wenn der Kohleausstieg vollzogen ist. Also das sind viele große Sachen, die jetzt wirklich anstehen für dieses Jahr. Wir hatten ja schon einen versprochenen Herbst der Reformen. Jetzt ist es vielleicht dieser
Sommer der Reformen.
Sommer der Reformen oder vielleicht ist es dieser Herbst.
Genau, das wurde ja nicht gesagt, welcher Herbst. Corinna Enders, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Vielen Dank.